Kaffee in seiner besten Form mit der neuen Cubo One Kapselmaschine von Tchibo. In jeder Cubo-Kapsel steckt Spitzenkaffee aus besonderen Anbaugebieten. Für Espresso, Kaffeecrema oder Kaffeegrande auf Knopfdruck. Die neue Cubo One überzeugt mit Premium-Design, kompakter Größe und kleinem Einstiegspreis ab 29 Euro. Dank innovativer Press-Brew-Technologie wird jede Tasse besonders aromatisch mit samtiger Crema. Entdecke jetzt die Cubo-Kapselmaschinen in deiner Tchibo-Filiale und auf tchibo.de.
Hat dann da erklärt, wie man am besten Leuten die Augäpfel aus dem Schädel entfernt, wie man da die Hände zu halten hat, wo die Daumen hin müssen, welcher Winkel am besten ist, damit die Augen so richtig schön rausploppen. Kann man jetzt mal stehen lassen, ob das jetzt Zuschauer gewonnen oder verloren hat.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1 und seid bereit für unseren aktuellen Experten-Talk zu AEW Dynamite. Wir stufen für euch die neuesten Entwicklungen ein und analysieren das Geschehen im Ring. Was hat Tony Khan jetzt schon wieder angestellt? Viel Spaß beim Spotfight Wrestling Podcast.
Niki, bitte erkläre mir, wie kann man so in eine Dynamite-Ausgabe starten? Wirklich, das war die schlechteste Anfangssequenz einer Dynamite des ganzen Jahres. Ich wollte danach abschalten, ich sag's dir.
Ganz, ganz schlimm. Ich kann dir leider nur zustimmen, Ara. Das ist gar nicht so gut. Aber man muss ja sagen, die Dynamite hat eine Kurve. Und die hat eine Kurve und die geht sehr steil. Ne? Also wenn ihr jetzt gleich reinhaut und sagt, warum hatet ihr alles? Nein, wir haten nicht alles. Hört bitte bis zum Ende, weil da loben wir dann gefühlt alles. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Review von AEW. Dynamite, heute nur zu zweit. Der TJ hat es nicht geschafft, aber wir kriegen das, glaube ich, zu zweit hier auch ganz gut über die Bühne. Da bin ich doch guter Hoffnung, Aaron. Wie geht's dir denn? Ich meine, ja, du bist jetzt irgendwie schon ein bisschen angesäuert, aber so grundsätzlich das Leben. Geh mal ganz entspannt rein. Was macht das Leben? Wie geht's dir?
Das Leben, was es macht? Boah. Ja, irgendwann im August werde ich dann mal Papa und das bedeutet, es ist insgesamt ganz viel los und ich gucke ganz viel Wrestling und mache hier ganz viel bei Spotfight und arbeiten tue ich auch noch Fulltime und schlafen tue ich wenig und dann nehmen wir den Banger Club wieder auf und keine Ahnung, Hauptkampf ist auch, war übrigens toll mit Regina, haben viele Leute gesagt, war der beste Hauptkampf bisher, ja, mein Leben dreht sich um Wrestling und um Papa werden und ja, wie geht's dir, komm, sag raus, ich finde auch keine besseren Worte.
Ja, ich dachte mir schon, okay, ich krieg dich jetzt irgendwie wieder ein bisschen abgeholt, nein, okay, Aaron ist wirklich kaputt gerade. Das ist in Ordnung. Mir geht's gut. Ich hab meinen Stecks fertig. Ich bin völlig fein mit mir und meiner Welt. Ich bin sehr frei in meinem Leben. Das ist ganz, ganz großartig. Es ist vielleicht ein bisschen fies, dir das so ins Gedicht zu sagen, aber du wirst das verkaufen.
Hey, ich freue mich. Also es ist jetzt nicht so, boah, Papa werden, hab keinen Bock. Doch, ich freue mich echt brutal drauf. So ist es nicht. Also überhaupt nicht. Aber es ist halt eine tolle Aussicht, noch weniger Schlaf zu haben als jetzt eh schon. Ne? Das ist eine tolle Aussicht. Aber vielleicht schreibe ich dir dann auch mal irgendwie so um 2 Uhr in der Früh, wie du das ein oder andere Banger-Club-Match gefunden hast.
100%ig, ja. Banger Club, kommen wir nachher nochmal zu. Wir gehen jetzt rein, weil wir müssen jetzt mal ein bisschen rausfinden, okay, Aaron, warum regst du dich denn so auf? Vielleicht war es auch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Weil ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, okay, ich habe so gelesen, wir haben irgendwie Moxley heute wieder in der Show und dachte ich mir, okay, ich schreibe schon mal vor, okay, erstes Match John Moxley. Nö, das nicht. Noch nicht. Wartet, entspannt euch, noch nicht. Weil vorher steht Tony Schiavone nämlich im Ring und der holt jetzt Tommaso Ciampa raus. Und ich dachte mir so, okay. Das war ein ungewöhnlicher Start. Also, so ein Tommaso ist jetzt nicht so der gigantische Name in der letzten Zeit gewesen. Aber gut, gucken wir mal. Und Ciampa will jetzt, dass Tony Schiavone sagt, dass Ciampa besser ist als Jericho. Und Tony weigert sich und das gefällt dem Ciampa nicht. Er bedroht den Schiavone dann sogar. Und das ruft dann nach Wochen oder 2 Wochen, glaube ich, der Abstinenz den Jericho auf den Plan. Der kommt rein, der Psycho-Killer bekommt irgendwie einen Nervenzusammenbruch, weil er irgendwie die Musik cutten will, die Musik aber nicht gecuttet wird. Ja, und Jericho ist wieder da, was hast du zu sagen, sagt der Ciampa dann zu ihm und Jericho, ey, weißt du, irgendwann würde ich auch gern mal gegen irgendjemanden kämpfen, der Haare hat und nicht so hässlich ist und nicht wie ein Goblin aussieht, also lass uns doch mal anfangen, ganz am Anfang, lass mal alles ein bisschen wegcutten, hi, ich bin Jericho. Und Ciampa so, lass den Scheiß, ich hab dich vor ein paar Wochen kaputt gemacht, aber trotzdem, hi, ich bin Tommaso Ciampa und Jericho nennt ihn dann Tommy und dann sagt er, nein, mein Name ist Tommaso. Nein, dein Name ist Tommy. Und deine Mama ist demzufolge dann Tommys Mami. Aber weißt du was? Ich frag eine Frage an dich. Warum hast du mich eigentlich so sehr? Und Champa sagt dann, naja, du hältst ja irgendwie alles für einen Witz, wo ich mir so denke, ja, ja, tust du? Und er sagt aber, nein, halte ich nicht. Es war kein Witz, als du mich fertig gemacht hast. Es ist keiner, dass du mich nicht magst, aber ich weiß, warum du mich nicht magst, weil du eben nicht Jericho bist, ne? Aber als du zurückgekehrt bist, wolltest du das Spotlight irgendwie für dich haben und dann kam Jericho zurück. Dumm gelaufen, aber zieh den Stock aus dem Arsch, Tommy. Das lässt Ciampa dann sich nicht nochmal sagen. Es entbricht ein Brawl, der dann von Securities unterbrochen wird. Und Aaron, ich rolle dir den Teppich aus. Nee, ich rolle dir noch nicht aus. Ich möchte einen Satz mit reinbringen. Diese Szene hat mich erinnert an The Miz mit seinem Tiny Balls Gimmick. Wo er sagt, ich habe keine kleinen Eier. Hey, doch, du hast kleine Eier. Ich habe doch keine kleinen Eier. Daran hat mich das erinnert und damit gebe ich dir jetzt die Bühne.
Weißt du, was die viel wichtigere Frage bei dem ganzen Bums hier ist? Sorry. Tommaso Ciampa wird gefragt, warum er Jericho hasst. Na, weil man die Scheiße nur hassen kann. Es ist fürchterlich. Es ist grausam. Es ist, Tommaso Ciampa ist literally ich. Ich bin das. Ich kann alles nachvollziehen, was Tommaso Ciampa sagt. Es ist fürchterlich. Ich kann nicht mehr. Wirklich, Tommaso Ciampa kommt 2 Wochen lang raus und versucht das Beste aus diesem Bums rauszuholen, ja? Und am Ende ist der Outcome, dass wir wahrscheinlich ein beschissenes Tommy-Shirt bekommen. 100%. Das ist der Outcome, ne? Und das Publikum springt auch noch darauf an, okay, ich brauch den Scheiß wirklich nicht. Diese dummen Beleidigungen, die ihm dann immer reinwirft, so, weil du nicht Jericho bist. Gott, ich will ihn nicht mehr sehen. Und wirklich, mit meiner tiefsten Seele, Tommaso Ciampa ist der Wrestler, zu dem ich am meisten relaten kann aktuell. Weil, ganz ehrlich, was er sagt, ich kauf dir diese Scheiße nicht ab, du falsche Schlange, den ganzen Bums. Es ist literally super nachvollziehbar. Weil es kann wirklich doch nicht sein, dass du mit Ciampa das irgendwie so aufbaust, dass in ihm langsam der Psycho rauskommt, ne? 2 Wochen diese Liste vorlesen, dann Tony Schiavone dazu zwingen, das zu sagen. So ein bisschen diesen Psycho, so ein bisschen. Und das ist der Payoff, Tommy und Ball-Jokes und irgendeine, sorry, Scheiße. Und jetzt wirklich Disclaimer, es tut mir leid, dass ich hier vulgär geworden bin. Das ist normalerweise wirklich nicht meine Art, aber das ist absoluter Bums. So startest du keine Dynamite, da willst du wirklich abschalten. Weil Ciampa sieht da auch nicht so aus, als könnte ihm jetzt da, also als könnte ihm da was entgegensetzen. Dieses ist alles für dich ein Witz. Ich dachte mir so, Ciampa, stich ihn ab oder irgendwie so, weil ich kein wirklich ist. Und das hört sich jetzt blöd an, aber ich finde, das ist eine normale Reaktion, das zu denken, Niki.
Hundertprozentig. Mein Problem mit Ciampa ist einfach, dieser Typ, du bringst ihn rein als den Psycho-Killer. Nee, was, also, dieser Typ, der soll ein Killer sein. Der hat vor 3 Wochen geblutet wie ein Schwein gegen Mark Briscoe, meine ich. Und ja, jetzt hat er hier nichts zu entgegnen auf Tommy Chance. Und ich denke mir so, boah, weiß ich nicht. Also, das ist jetzt nicht der Tommaso Ciampa, den ich mir irgendwie wünsche. Und das habe ich schon gesagt, nachdem man den TNT-Title verloren hat. Und jetzt geht's irgendwie noch tiefer in den Jericho-Vortex jetzt sogar rein. Also, am Ende war es peinlich. Ich fand das ganze Segment, wie es lief, wirklich, wirklich peinlich. Für Ciampa, für auch Jericho, der, müsst ihr mal den Entrance euch angucken, wenn der Typ reinkommt, der kommt ja nicht, wenn sein Song dann losgeht, sondern er steht schon gefühlt 15 Sekunden mit dem Rücken erstmal noch zur Crowd und geht dann so ein bisschen ab und dann irgendwann, wenn der Song anfängt, dann dreht er sich um und macht, ja, los Jericho, was los? Also, das ist einfach unangenehm.
Weißt du, wie sein Charakter wirkt? Er wirkt wie eine Parodie auf Jericho. Also Jericho wirkt wie eine Parodie auf Chris Jericho und das Problem bei dem Ganzen ist, dass da, du hast es gerade gesagt, Ciampa mit hineingesogen wird, aber er halt dadurch so lächerlich und halt auch quatschig ausschaut, dass ich mir denke, ey, das Beste an dem Ganzen wäre einfach gewesen, wenn Jericho weiter gelabert hätte und Ciampa ihm dann einfach wieder ein Knie in die Fresse gedroschen hätte und so gesagt, so, jetzt bist du mal wieder still, weil ich nehme das. Das wäre ein Statement gewesen. Hätte ich gesagt, okay, fressig. Ne? Wenn dann Jericho wieder mit seiner Scheiße anfängt und nichts ernst nimmt und Ciampa einfach sagt, okay, dann kriegst du jetzt mein Knie in. Das wäre fein gewesen. Aber so, und dann diese Billow-Brawl dann danach, wo ich mir denke, wofür? Ich kaufe nichts davon ab. Vor allem, wenn Jericho nichts ernst nimmt, dann kaufe ich, ja, es ist bodenlos. Wirklich, es war schlechteste Dynamite-Opening seit, ich weiß nicht wann, wirklich. Und wir hatten auch schon mal schlechte Dynamite-Openings. Aber das war wirklich bodenlose Kotze. Ehrlich, es tut mir wirklich leid für die vulgäre Sprache, weil ne, ich bin kein Jericho-Fan, seitdem er zurück ist. Und ich habe es mir auch echt nicht gewünscht. Wirklich überhaupt nicht. Und bei seinem Return habe ich mir nur gedacht, oh, vielleicht. Nee, wirklich. Überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, ich habe dann auch noch so gesagt, hey, wenn Ciampa jetzt mit Jericho fehlt, dann kriegt er vielleicht ein Pay-Per-View-Match. Ich will's nicht sehen. Weg damit. Skip. Wirklich. Boah. So, ich habe fertig.
Das ist leider einfach verständlich. Schreibt uns in die Kommentare, holt euch ein Chris Jericho in 2026 noch ab, weil ich kann mich da nur anschließen und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Jericho in 2026, der ist es nicht mehr. Und wenn es eine Parodie auf ihn ist, dann muss ich als smarter Zuschauer aber irgendwie so ein bisschen dahinter blicken können. Dann brauche ich irgendein Segment, wo ich mal sehe, hey, er verarscht nur alle. Ne? Und das habe ich halt nicht bekommen. Demzufolge glaube ich auch noch nicht dran, dass es eine Parodie in irgendeiner Form ist. Wir gehen ganz schnell weiter und wischen das ganz, 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 ganz schnell weg und atmen jetzt mal durch und gehen zu Kevin Knight und Don Callis. Die stehen backstage und Don Callis erklärt uns, was da letzte Woche bei Dynamite eigentlich alles so passiert ist. Und es ist aber alles gar nicht so relevant eigentlich, weil relevanter ist Andrade. Der kommt jetzt dazu. Er sagt dann, hey, I want the world title. Kevin Knight ist neu, der soll sich erstmal hinten anstellen. Und dann sagt der Don ganz ins Gesicht so, hey, bist du für oder gegen mich eigentlich? Was ist dein Problem? Und Kevin Knight macht dann nur nochmal klar, hey, ich bin hier ein Champ, du nicht. Don Callis verspricht dann Andrade nochmal, ja, ja, du bekommst deinen Title Shot, du bekommst den nächsten Title Shot, der jetzt dann irgendwann kommt. Gucken wir mal, ob das soweit ist. Aber Andrade, Aaron, der hat keinen Bock mehr eigentlich. Eigentlich kannst du ihn rausschreiben aus der Family.
Ja, vor allem der Punkt ist ja, er trägt ja eigentlich einen Gürtel. Also er trägt ja eigentlich den IWGP Global Heavyweight Title. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie unter einem TNT-Belt stehen würde. Deswegen ist, also es ist an sich von all dem, es ist quatschig. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Die Argumentation ist quatschig. Die soll auch Andrade provozieren. Und es passt ja auch. Andrade ist over. Er braucht tatsächlich die Don Callis Family so gesehen nicht mehr. Das How You Know reicht eigentlich schon als Ding, dass es beim Publikum funktioniert. Niki schaut mich schon ganz böse an.
Das ist
an,
schlimm.
Ne?
Ich hasse dieses How You Know.
Ich weiß.
Dann sag einen ganzen Satz in gebrochenem Englisch. Das ist okay, wenn du nicht in dem Englischen so fein, aber dieses How You Know in jeder Situation, wo es überhaupt keinen Sinn macht, lass das sein.
Es hört sich blöd an, aber also, wenn er den Satz sagt und gut wrestelt, die Leute haben halt Bock auf ihn. Also es funktioniert. Weißt du, wenn du in der Don Callis Family mit ihm jetzt auch nicht den bösen Heel drin draus machst, sondern so oder so das abspielst, da brauchst du keine Don Callis Family dafür. Und es passt halt sehr gut rein zu diesem, hey, Takeshita ist jetzt irgendwie schon weg, der hat ja auch Babyface-Züge gezeigt, Andrade zeigt Babyface-Züge, ne? Hat ja auch immer so diesen Comedy-Faktor, dieses Real Latino-Man-Gimmick, Selfies und sowas. Kommen wir später nochmal drauf, mit wem er da so tolle Selfies macht. Aber es passt und es passt auch zu dem, was wir im Verlaufe dieser Show sehen, dass sich innerhalb der Don Callis Family nach wie vor Leute nicht grün sind. Ne? Es ist ja nicht irgendwie nur Takeshita und Okada gewesen, sondern ja dann auch irgendwie Takeshita und Fletcher jetzt, dann vielleicht auch Fletcher und Okada wurde uns bei Double or Nothing noch irgendwie, es sind zu viel Alpha-Tiere. Jetzt hast du mit Kevin Knight noch den nächsten und irgendwann werden sich da auch die Fronten nicht mehr glätten, sondern dann werden sie sich auch auf die Schnauze hauen.
Ja, das implodiert alles gerade so ein bisschen, ne? Also zumindest die erste Reihe. So, Don Callis versucht immer neue Leute reinzuholen. Immer, ne? Kevin Knight jetzt auch der neueste Prospect so, aber ja, er kriegt irgendwie nicht mehr so ganz in eine Reihe seine ganzen Jungs. Warum eigentlich nicht Mädels? Warum gibt es keinen weiblichen Don Callis-Mitglied? Das wäre mal eine gute Frage. Vielleicht hat er keinen Bock auf die Women's Division, weil er weiß, die wird schlecht gebuckt. Kommen wir nachher nochmal zu. Wir gehen jetzt nämlich in den Opener. Und wer könnte anderes einen Opener bestreiten als John Moxley. Und der tritt an gegen Shane Taylor. Und wer sich da jetzt fragt, der kann mal in die Collision Review reinhören für alle Kanalmitglieder und Supporter. Das hat sich in den letzten Wochen so ein bisschen aufgebaut. Und zusätzlich noch, wir sind in Cincinnati und Moxley kommt aus Cincinnati und das ist übrigens auch die Stadt mit dem besten Footballteam. Das wollte ich nur noch mal hier kurz
gebracht haben. Buh.
Und jetzt gucken wir mal, wer der größte Rivale von Cincinnati ist. Das ist Cleveland. Und Shane Taylor kommt jetzt aus Cleveland. Also auch auf der Metaebene haben wir da zumindest irgendwas drin. Das ist also in Ordnung. Viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Es ist schon ein Moxley-Match. Aaron sieht das, glaube ich, etwas anders. Aber ich möchte eine kurze Sache hervorheben. Moxley war ein, zwei Tage vorher auf Promotour. Und da war er unter anderem in einem, was ist das, Samstagmorgen TV, ich weiß nicht, was es war. Er war in irgendeinem Interview irgendwo mit schiefer Cap und halt abgefuckt, wie Moxley halt aussieht. Und hat dann da erklärt, wie man am besten Leuten, die Augäpfel aus dem Schädel entfernt, wie man da die Hände zu halten hat, wo die Daumen hin müssen, welcher Winkel am besten ist, damit die Augen so richtig schön rausploppen. Kann man jetzt mal stehen lassen, ob das jetzt Zuschauer gewonnen oder verloren hat.
Wir sind wieder bei dem Thema vom Wochenende vom Hauptkampf, wie gewinnt der AEW neue Zuschauer hinzu? Naja, wenn du so einen Psychopathen ins Fernsehen schickst, dann wahrscheinlich nicht. Ach Gott, ja. Herrlich, müsst ihr euch anschauen. Den Clip gibt's auf Twitter, es ist gefühlt zum Morgenmagazin. Ich glaube sogar, das war am selben Tag von Dynamite. Könnte gewesen sein. Auf jeden Fall ist es darum gegangen. Ich will noch ganz kurz was zum Match sagen, weil ja, der Ausgang, John Moxley gewinnt das natürlich am Ende.
Nach 14 Minuten. Wieder.
Ja, ist halt, also muss man jetzt auch ein bisschen dazu sagen, es ist trotzdem, weil wir immer sagen, Moxley Bingo. Es ist nicht ganz Moxley Bingo. Es ist nur meiner Ansicht nach das Match in der falschen Show, weil es war eine reine Collision-Fehde. Du hast bei Dynamite nichts davon gesehen. Das jetzt nicht zu Collision zu packen, ist ein bisschen, weil da hast du es die letzten Wochen ein bisschen aufgebaut. Ne? Shane Taylor sagt, er will das Most Violent Stable in AEW haben. Shane Taylor ist ja auch ein Massemonster, ein guter Big Man. Da muss Moxley auch mal anders worken. Also es ist nicht dieses 50-50-Match, ne, das du sonst irgendwie geliefert bekommst, sondern Moxley muss ein bisschen smarter sein. Macht auch mal einen Dive. Ne? Und auch, dass am Ende tatsächlich er dann mit dem Bulldog so gewinnt, finde ich in Ordnung. Ist halt ein gutes Submission-Manöver in dem Fall, finde ich voll in Ordnung, aber muss trotzdem mal sagen, das Match ist jetzt nur da gelandet, weil wir wieder in Cincinnati sind und man halt irgendwie der Crowd dort zwei Moxley-Matches bieten wollte. Das ist halt Fakt, ne? Das Match an sich ist okay, so wie es ist, bisschen Abwechslung, nicht dieses ganz typische Moxley-Match, aber von der Ansetzung her schon irgendwie Niki.
Es geht zumindest in dieselbe Richtung, sagen wir es so. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das droppe ich jetzt hier einfach schon mal, stellt euch vor, ihr habt so 5 Seiten Collision-Skript und ihr habt so 5 Seiten Dynamite-Skript. Und der Praktikant, der will die jetzt zu Tony Khan bringen und auf dem Weg zu Tony Khan fällt er hin und verteilt die ganzen Zettel auf dem Boden. Jetzt nimmt er sich 5 Zettel einfach wieder hoch und nimmt sich andere 5 Zettel wieder hoch, achtet aber nicht drauf, ob das jetzt nur Collision oder Dynamite war. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass es hier passiert, weil du hier viele Sachen hattest, die dann für Collision wahnsinnig relevant waren und Sachen, die du eigentlich hättest bei Dynamite bringen sollen, so wie auch das, was jetzt kommt, weil nach dem Match gibt es dann noch die Attacke von Shane Taylor, auch mit Gürtel, der choked dann Moxley auch aus, Danny Garcia kommt dann noch zur Hilfe, Marina versucht, aber Shane Taylor Promotions fertigen die einfach ab. Ne, Taylor dann auch nochmal einen Splash und die Frage ist jetzt, Dynamite oder Collision, was machen wir? Sie bauen ein Collision-Match auf. Es gibt nochmal eine Promo nachher von den Death Riders Backstage, wo Moxley auch gut zählt, keine Worte rauskriegt, weil er wurde ja vom Gürtel gechoked. Hahaha. Das war ganz gut. Und Marina und Danny Garcia machen dann klar, hey, wir machen ein 5-vs-5-Street-Fight in Cincinnati bei Collision. Und Aaron, da denke ich mir jetzt, super geile Ansetzung. Nehme ich genau so, aber dreh's halt um. Also bring diesen Street-Fight doch bitte bei Dynamite im Opener und pack das Titelmatch von Moxley von mir aus dann zu Collision, oder nicht?
Es wäre halt auch so einfach gewesen. Lass halt Shane Taylor dann im Streetfight irgendjemanden von Moxleys Jüngern pinnen und dann hast du den Continental-Title schon am nächsten Tag auch klar. Es ist halt, das eine ist ein Collision-Match mit Bedeutung und Streetfight, das wäre ein klasse Dynamite-Opening gewesen. So gehst du halt von dieser Schlotze rund um Jericho in dieses Match rein, das jetzt auch nicht so super schnell war, wo du sagst Feuer, 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 ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Streetfight rein in Cincinnati, wo sich die 2 Stables dann auf den Nuss geben, wo du jetzt wochenlang Stable-Warfare erzählst, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Aber ja, ich glaube, sie wollten halt so diese 2 Cincinnati-Shows ein bisschen aufladen und haben deswegen, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen rotiert von all dem. Finde ich das gut? Nö, freue ich mich dann drüber, weil ich mit dem Yannick dann Collision review und dann da auch was sehe und Collision dann halt da auch aufgewertet wird, auf jeden Fall. Deswegen, so be it.
Collision wird eine gute Show, das kann ich schon mal sagen. Also bei den ganzen Sachen, die dann später noch angekündigt werden, kann man sich das auf jeden Fall ordentlich geben, würde ich sagen. Wir sehen jetzt ein Videopaket zu Mercedes Moné. Die ist ja zurückgekommen, hat auch dann die erste Runde im Own Hard Cup gewonnen. Und ja, die sagt dann eigentlich nur, hey, jeder hat irgendwie meinen Downfall bejubelt. Ne? 6 Monate habe ich dann gesehen, wie diese Division den Bach runtergeht. Und ich dachte mir, ja, rede weiter. Champions kommen und gehen, keiner spielt für irgendwas eine Rolle. Na ja, gut, jetzt bin ich wieder da, ich bin zurück und Hazuki, du bist next. Und ich denke mir, Aaron, diese Frau ist wieder da und ich weiß, ihr habt bei Collision auch drüber gesprochen, die Frau ist wieder da. Und du hast sofort irgendwie wieder keine Story, die jetzt irgendwie was umspannt, aber du hast einen Charakter, den du nachvollziehen kannst und wo du dann Sachen reininterpretieren kannst im Sinne von, hey, sie ist wieder da, sie will jetzt nach oben, ich verstehe ihre Motivation. Sie ist trotzdem irgendwie noch, ne, nach der Dynamite letzte Woche noch einen Clip gesehen, dass sie, nachdem sie mit dem Match fertig war, dass sie sagt, hey, ich war in Therapie, ich bin entspannt, ich bin ganz ruhig. Also auch diese Story geht weiter und Mercedes Moné ist wieder da, ich freue mich einfach drüber.
Ja, und Mercedes spittet hier halt auch einfach Facts, also Big Facts, ne? Das ist so, eigentlich ist es so auf der Metaebene, ja, Tony Khan, du kannst keine Frauen bucken, wenn ich nicht da bin. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt machen wir wieder ernst. Wird man dann auch übrigens immer so im Verlauf der letzten Shows und vielleicht auch dieser Show dann auch noch sehen, dass man sich jetzt wieder so ein bisschen Mühe gibt, ne? Denn die Women's Division ist tatsächlich nach dem Abgang von Toni Storm jetzt noch mehr als dem von Mercedes Moné den Bach runtergegangen. Das ist halt leider wahr. Und du hast es gerade gesagt, Mercedes ist halt so, wenn du es wie so einen Baum siehst, wo dann so einzelne Äste nach draußen gehen, wo dann Sachen so erblühen, dann ist sie die Wurzel. Und die hat jetzt wieder Wasser bekommen, weil sie hat eine Storyline, ne? Und anhand von der saugt dann sich alles so ein bisschen nach oben. Vielleicht sehen wir dann hin und wieder mal so ein paar, paar Blätter, ne? Photosynthese oder irgendwie.
Transpirationssog irgendwie so. Und so, ja.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, also du merkst einfach, es ist jetzt hier wieder jemand da, wo sich Mühe gegeben wird. Und auch wenn ich das, was Thekla gemacht hat, vorher jetzt gut gefunden habe, du merkst einfach, okay, jetzt ist zumindest mal ein zweiter Charakter da, der kriegt mal Promo-Zeit, wo sich auch Mühe gegeben wird, wo du weißt, okay, die ist wichtig. Das ist halt genau der Punkt. Bei allen anderen Frauen hat man mir nicht suggerieren können, dass irgendjemand wichtig war. Hier schon. Deswegen Daumen nach oben dafür.
Der Thekla hat ja keine Gegenspielerin gehabt.
Ja.
Also die stand ja da alleine und das war ja auch so ein bisschen das Problem, was wir haben. Und jetzt haben wir hier noch einen Charakter mehr. Das hilft auf jeden Fall sehr, gerade in Abwesenheit dann von auch einer Toni Storm, die sonst diese Lücke immer so ein bisschen mit ausgefüllt hat. So, Kevin Knight haben wir gerade schon Backstage gesehen. Der will uns jetzt auch im Ring noch was sagen. Er hat ja letzte Woche dann auch Mike Bailey irgendwie besiegt und ist der Don Callis Family beigetreten. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil Don Callis am Anfang sagt, ey, hier ist das neueste Mitglied. Und ich dachte so, holst du jetzt noch eins rein? Nein, er meint einfach nur Kevin Knight. Falls für die Leute, die nicht aufgepasst haben, das nicht mitbekommen haben. Und er sagt dann, hey, jeder ist hier irgendwie sauer auf mich, aber ich frage mich eigentlich nur, warum ist denn keiner sauer auf Darby Allin? Ne, der hat euch irgendwie hängen lassen. Bailey letzte Woche übrigens auch, aber alles egal, ich bin nicht sauer, ich bin das Face auf TNT. Und es wird Zeit, dass ich Jet 2 Belts werde. Also MJF, komm mal raus. Und dann wartet doch kurz. Und wartet und MJF kommt nicht raus. Da, sondern es kommt die Musik von Darby Allin. Der spawnt hinter Kevin Knight. Die Attacke mit dem Skateboard der Coffin Drops soll auch noch hinterherkommen, aber die Don Callis Family macht den Safe. Darby smart genug zu flüchten, weil er ist dann doch alleine. Darby Allin also zurück und Kevin Knight, ja, im Fadenkreuz.
Ja, und ich finde diesen Guerilla-Warfare, den man jetzt dann natürlich Darby auch wieder andichtet, der dann irgendwo rauskommt, ihm eins drüber zieht und sich dann auch wieder verzieht, weil er sich damit auskennt mit 1 gegen x Personen-Layouts in Matches oder ähnlichem. Das finde ich gut. Auch dieser Spruch, das hat nicht viel gebraucht bei Darby, der dann irgendwie sagt, I hope New York was worth it und Bitch dahinter setzt und sich dann wieder verzieht, das passt. Das ist auch jetzt für mich erfrischender, weil du hattest jetzt diesen Darby-Titel ran. Und jetzt diesen Titel ran. Ich war ja mal sehr deutsch unterwegs. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Genau, aber du hast halt jetzt mit Darby das hinter dich gebracht. Bedeutet, er hat ein neues Motiv. Und das Motiv ist jetzt so einfach, wie es ist, Rache. Es ist Rache, weil Verrat und Betrug und das ist nachvollziehbar. Und es hört sich jetzt blöd an. Ich nehme es ihm jetzt nicht übel, wenn er jetzt wieder Darby-Sachen macht. Oder wie einem John Moxley, wie eben jetzt dann auch einem Kevin Knight oder ähnlichen, die Sachen wegnehmen, die ihnen wichtig sind. Und das hat er bei einem John Moxley gemacht, das macht jetzt mit einem Kevin Knight. Also ich gehe schwer davon aus, dass Darby sich jetzt in dieser Workhorse-Title-Scene rund um den TNT-Titel wieder positionieren wird und den Jet zu einem Jet Zero Belts wieder machen wird. Also davon gehe ich einfach aus und ich, ganz ehrlich, ich fresse es und es ist auch eine gute Fehde für Kevin Knight. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Und das Gute ist auch, du weißt, bei einem Darby Allin Titelgewinn oder bei einer Titelregentschaft, du gehst jetzt, also gut, ist halt so ein bisschen Hit and Miss, ist so beides, ne? Du gehst eigentlich jetzt mit einer Erwartung rein, hey, sobald der Typ einen Titel hat, ist der wirklich, wirklich heftig. Das hast du jetzt aus dem World Title Match oder aus den verschiedenen Matches, die er hatte, irgendwie herausgearbeitet als Charakter. Wenn er jetzt diesen Titel gewinnt, meinst du, die Erwartungen sind vielleicht ein bisschen zu hoch, weil das kannst du ja nicht, das, was er bei dem World Title so gut gemacht hat, das wird er beim TNT-Title nicht so durchziehen können. Und den wird er nicht innerhalb von einem Monat wieder verlieren. Also vielleicht ist auch sein Ding und er verliert ihn nach einem Monat wieder und er macht dieselbe Story nochmal, weil hat gut funktioniert. Aber meinst du, die Erwartungshaltung ist dann vielleicht ein bisschen sehr hoch an Darby Allin?
Ja, kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, aber ich glaube, der Sinn und Zweck des Ganzen ist gar nicht so, dass er eine Titelregentschaft hat, sondern ich glaube, der Sinn und Zweck ist, Kevin Knight ist der große neue Superstar, den du aufbauen willst. Du willst ihm jetzt einen Main-Eventer geben, mit dem er arbeiten kann, mit dem er sich auf das nächste Level hebt. Das war tatsächlich mit einem Kyle Fletcher, mit einem Will Ospreay 1:1 so. Und jetzt nimmst du in dem Fall halt Darby Allin. Darby Allin hast du durch den Titelrun jetzt so positioniert, dass er immer glaubhaft als ehemaliger World Champion Main-Eventer sein kann. Er hat das auch bewiesen. Und ich glaube, das ist am Ende das Ziel. Ob jetzt da der Titel zu ihm wechselt oder ob die sich jetzt halt in irgendeiner Match-Serie erstmal hier aufrackern, ne, wir werden es später irgendwie noch feststellen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich zu einem Singles-Match kommen, sondern wahrscheinlich erstmal zu irgendeinem Multiman-Match, wo sie sich gegenüberstehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein großes Match rund um All-In zwischen den beiden gibt. Und ganz ehrlich, dann hast du es gut erzählt. Und das finde ich in Ordnung. Das finde ich absolut in Ordnung. Da kann man sich drauf freuen. Weil, ganz ehrlich, Darby gegen Kevin Knight, das wird sicherlich spektakulär.
Und Darby in Big-Time-Matches halt auch wirklich einfach immer eine Attraktion. Ne? Also, ja, kann man von halten, was man möchte, auch von dem Stil und so. Aber du weißt halt genau, was du kriegst bei ihm. Da wirst du kein Match finden, was irgendwie dann langweilig wird, sondern es wird, ja, ein Darby-Match in aller seiner Positivität und Negativität. So, Darby Allin ist also zurück und jetzt können wir wieder zu Collision kommen. Jetzt sehen wir nämlich ein Match, was wirklich, also, nee, aus der Hölle ist das falsche Wort, es kam aus dem Nichts. Und ich habe es nicht verstanden, ich habe Aaron angeschrieben, ich so, hey, hab ich was nicht mitbekommen? Hab ich bei Collision irgendeinen halbsekündigen Clip irgendwie nicht mitbekommen? Was hat Pac mit Mark Briscoe zu tun?
Ich habe dann eine WhatsApp-Sprachnachricht aufgenommen und habe Niki gesagt, pass auf Niki, in meinen Unterlagen steht Folgendes. Keine Erklärung für das Match, weil eigentlich hatte die Conglomeration ja nach dem Kyle O'Reilly-Moxley-Match Frieden geschlossen mit den Death Riders. That's it. Es gibt keine Erklärung dafür. Es ist, machen wir es kurz, es hat den Sinn und Zweck, dass Briscoe ein Match gegen jemanden bestreitet, der sich nicht wie ein Jobber anfühlt, der ein gewisses Standing auf der Karte hat und wo sich ein Sieg über ihn groß anfühlen würde. Ja, basically, das ist es. Das ist, was dieses Match bezwecken soll. Es ist nur einfach vollkommen falsch, meiner Ansicht nach, auf der Karte. Aber das Problem ist, wenn du jetzt dieses Thema, was wir dann irgendwie später haben, wer ist ein Lakai von MJF? Hast du nicht. Von der Don Callis Family willst du keinen Briscoe zum Fraß vorwerfen. Dann nehmen wir, Roster, Page, Pack. Können wir uns noch aus den Fingern... Es ist literally nichts anderes. Das ist ein riesengroßer Kritikpunkt, meiner Ansicht nach, weil bei Collision verzeih ich solche Matches manchmal noch, die verzeih ich da, hier verzeih ich sie nicht, weil sie die Show wirklich vom Anfang bis hierher, das macht nichts Gutes mit dieser ersten Hälfte. Das ist genau wieder das, was wir im Hauptkampf mit Regina tot diskutiert haben. Du willst wissen, warum Charaktere einen gewissen Weg beschreiten. Den kann ich dir aber hier nicht erklären, wenn ich nachgefragt werde. Wenn mir wieder Leute sagen, hey, ich habe die Dynamite geguckt und ich will es verstehen, warum, was sind die Motive, warum ziehen die mich rein, was ist der... Bruder, es gibt literally keine. Mark Briscoe kann ich dir im Nachgang noch ein bisschen was dazu erzählen, das hast du wahrscheinlich dann selber gesehen, aber Pac, I don't know, der catcht halt gut. Und ganz ehrlich, Niki, am Ende, um es kurz zu machen, also Mark Briscoe gewinnt, aber es reichen halt in solchen Fällen bei einer Dynamite nicht immer nur Banger-Ansetzungen.
Jetzt ist so eine wahnsinnige Banger-Ansetzung war es jetzt auch nicht, ne? Aber zugegeben, es hat mehr Impact gehabt als eben ein Lee Moriarty, den du hier reinnimmst. Und du hast gerade einen Banger angesprochen und da macht's Klick in meinem Kopf. Wir nehmen ja zusammen immer den Banger Club auf, wo wir uns die besten Matches, die jemals stattgefunden haben, anschauen und die mal und so zurecht puzzeln mit so Sternewertungen. Und da habe ich mal einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr mal wisst, worauf ihr euch da überhaupt einlassen könnt. Ein herzliches Willkommen hier im Banger Club. Vor allem die Tritte und die Kicks und alles, die gehen ja wirklich ins Gesicht. Also wenn ihr dieses Match anguckt, guckt euch diese Tritte an. Die sind nicht irgendwie mit, ich kann meine Hand hier noch hinhalten und ich treffe die Hand. Nein! Muss ich den Hut ziehen? Habe ich noch nie geguckt vorher. Ich war wirklich schwer begeistert von diesem Match. Und da hätte ich, ehrlich gesagt, am Anfang nicht mit gerechnet.
Es war und ist bis heute eins meiner allerliebsten WWE-Matches, weil es alles hat an Dramatik, an wieder aufbäumen von einem Babyface, von einer kleinen Heldenreise in diesem Match, wo HBK sich wiederfindet, der am Anfang so runtergehauen wird, ja, und dann wieder zu sich findet, das Heartbreak-Kid wiederfindet, den Showstopper wiederfindet, gepaart mit, ja, auch wirklich einem glanzvollen Kommentar, in dem Fall von JR und Jerry Lawler.
Ich komm einfach rein, ich hau dich hin. Das juckt mich alles überhaupt nicht. Scheiß auf die Tags. Junge, nerv mich nicht. Ich hau dich jetzt, ich mag dich nicht. Ich box dich jetzt einfach um.
Das ist eher wirklich wie ein Film, wo du dich hinsetzen musst und zuschauen musst. Wenn du nicht hinguckst, verpasst du was. Wenn du da nicht aufmerksam bist, das solltest du auch nicht nebenher gucken. Das ist etwas, das erfordert die gesamte Aufmerksamkeit.
Und dann kann das nur volle 5 Sterne geben für dieses Tag-Team-Match. Und das ist jetzt hier kein, wir hauen uns einfach den Tacker an die Rübe, weil wir irgendwie darauf Bock haben. Also, wir hatten obviously Bock, aber es hat hier einen Sinn gehabt. Aaron, wir haben einen neuen Banger-Club-Einzug. Ist es nicht großartig?
Es ist großartig, aber werden uns die Leute jetzt für Psychopathen halten, weil wir das so sagen? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, sind wir Psychopathen, weil wir dieses Match so gut fanden, wie wir es fanden?
Das ist der Banger-Club. Wie gesagt, das kommt immer mal dann, wann wir Zeit haben. Meistens einmal die Woche, wenn wir es aber nicht ganz schaffen, dann kommt es auch einmal alle 2 Wochen. Je nachdem, wie wir Zeit und Bock haben. Und da könnt ihr mit uns einfach die Matches zusammenschauen. Und das ist eine ganz, ganz große Sache, Aaron. Das, glaube ich, spreche ich für uns beide. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß.
Ja, weil wir abnörden können, ne? Und tatsächlich ihr da draußen uns auch Matchvorschläge schicken könnt und wir uns die dann halt auch angucken und sagen, na, hat es unseren Geschmack getroffen? Wie finden wir das? Und eigentlich ist es auch ein Format, in dem ich meistens auf Matches zurückblicke, die ich einfach nicht mehr in meinem Schädel habe und die ich halt irgendwie mal so positionieren will, die Niki gegebenenfalls noch nicht gesehen hat und die bestenfalls bei euch oder allen anderen Nostalgie hervorrufen, weil ihr die lange nicht mehr gesehen habt, oder über den Tellerrand hinausschauen, weil wir auch sagen, oh, das habe ich ja überhaupt tatsächlich noch nicht gesehen. Gerade wenn wir zu All Japan Matches und Kings Road Matches kommen, wo ich den Niki ja dann tatsächlich reingezogen habe in diesen Sumpf.
Wir haben auch schon ganz wilde Glastisch-Matches gesehen. Also da ist alles dabei, wirklich von den ganz großen Klassikern, Shawn Michaels, Undertaker. Ne? Die sind wirklich alle dabei. Also könnt ihr da gerne mal reinhören. Alle Kanalmitglieder und Supporter auf Patreon können sich das anhören. So, gehen wir wieder zurück zu Dynamite, weil nach dem Match passiert noch ein bisschen was. MJF, also Mark Briscoe nimmt sich Mikrofon und sagt, MJF, ich habe dich herausgefordert, du hast Nein gesagt, weil du ein Feigling bist. Ich habe mir jetzt einen Weg zum Titel gebastelt. Komm mal raus, lass uns mal drüber sprechen. Und jetzt kommt MJF nach draußen, wo ich mir so ein bisschen denke, okay, dann ist Mark Briscoe also dann doch relevanter als Kevin Knight in MJFs Kopf. Ne? Also nehmen wir mal mit, weil eigentlich sagt er, Mark Briscoe, Junge, piss dich. MJF erscheint dann irgendwo in den Publikumsreihen und dann sagt er, Junge, Woche für Woche fragst du mich hier nach dem Title Shot, du checkst es einfach nicht. Nein, du bekommst keinen. Du würdest den Titel nur runterziehen und in Bezug auf letzte Woche, du hast Freunde, die Conglomeration steht dir bei, schön, freut mich für dich. Ich brauche aber keine Freunde. Ich habe was viel, viel Wichtigeres, nämlich Geld.
Kannst du dir vorstellen, Niki, dass MJF immer noch unter diesem Adam Cole-Thema leidet, dass er sagt, Freunde, nein, das verbanne ich komplett aus meinem Leben. Ich kann das nicht. Er traut sich immer noch nicht. Ne? Also er leidet bis heute total unter dieser Bro-Chacho-Sache, die beiden da miteinander hatten. Er sagt bis jetzt, nein, Freunde, will ich nicht, brauche ich nicht. Und das ist ein schöner Aspekt, wenn du dieses Mark Briscoe hat die Conglomeration, MJF hat niemanden, weil er niemanden vertraut. Und Mark Briscoe vertraut seinen Freunden tatsächlich blind, auch wenn es halt die Conglomeration ist und es halt zusammengewürfelt eigentlich ist. Aber trotzdem ist es, finde ich, ein schöner Kontrast zwischen den beiden. Und darauf aufbauend machen wir jetzt tatsächlich was mit Kontrast oder mit einem Käfig oder irgendwie so.
Erstmal würde ich sagen, das ist eine ganz, ganz große Brücke, die du da geschlagen hast. Die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es stimmt, MJF hat Schiss vor Freunden sozusagen. Und naja, wir sehen jetzt die Attacke von Lethal Twist. Ja, die greifen an. Ja. Aber Briscoes Freunde machen natürlich den Safe, weil der hat halt Freunde. Und MJF, oder Mark Briscoe sagt auch noch, MJF, du denkst, du hast hier irgendwie die größte Power, aber du bist nicht der Boss. Und ich habe mit dem Boss gesprochen, wo ich mir so dachte, das sollten mal alle tun, die irgendwie ein Titelmatch wollen. Das ist vielleicht eine gute Sache. Und er sagt, ey, Briscoe, also der Boss, also Tony Khan hat gesagt, ey, Briscoe, such dir 5 Leute. Und MJF, such dir auch 5 Leute. Und dann machen wir ein 6 vs. 6. Und wenn Briscoes Team gewinnt, dann bekommt Briscoe einen Title-Shot. Und das Match machen wir dann im Main-Event als einen von 3 Main-Events bei Forbidden Door. Und weil es so cool ist, machen wir den ganzen Bums auch noch im Steel Cage. Aaron.
Ja, es ist halt, also pass auf, ich freue mich über das Ganze. Erstens mal, warum freue ich mich drüber? Ich freue mich darüber, dass man uns ja überhaupt nicht jetzt die Story auf Basis dessen, hey, Briscoe hat MJF letztes Jahr irgendwie einmal geschlagen, deswegen kriegst du jetzt ein Titelmatch erzählt, sondern dass man sagt, okay, ich will etwas machen, was ein bisschen ja mehr in der Gegenwart gespielt hat. Also sich das Match erarbeiten, passt auch zu Briscoe, passt zu diesen Freunden, ne? 6 Freunde sollt ihr sein und nicht 11 wie beim Fußball, sondern 6 müsst ihr sein und MJF hat ja keine. Bedeutet, er muss die sich kaufen. Ich finde die Ansetzung aber auch aus einem anderen Grund gut. Wir haben jetzt das zum zweiten Mal bei Forbidden Door und die Ansetzung, glaube ich, ist auch nochmal tatsächlich aus einem anderen Grund passiert, weil wir hatten dieses Jahr ja bei Double or Nothing kein blutiges Anarchy in the Arena Match und ich denke mal, das ist jetzt so ein bisschen der Ersatz dafür, dass wir sagen, da müssen wir uns halt da dann leer bluten, ne? Wenn wir das hier nicht bei Double or Nothing gemacht haben, dann machen wir es halt hier irgendwie.
So eine Sucht einfach, weißt du? Wir müssen Tony pro Monat mindestens 3 Liter verlieren. Das geht nicht anders.
Der kann nicht anders, genau. Aber muss man auch sagen, da bin ich auch sicko genug, dass ich sage, okay, habe ich Bock drauf. Plus, es ist ja was at stake. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt die letzten Wochen diskutiert. Wir haben gesagt, ja, gegen wen soll jetzt MJF da so ein Titelmatch haben? Gegen Briscoe? Gegen Andrade? Dann nehme ich lieber das. Multiman-Matches mit solchen Stakes bei AEW sind immer geil, bei einem Pay-Per-View immer gut, du weißt, du kriegst ein Spektakel geliefert, es könnte sonst auf einer Singles-Ebene auch nicht mit den Owen-Turnier-Matches mithalten und muss deswegen vielleicht dann auch nicht im Main-Event stehen, obwohl es einer von 3 ist, you know, aber andere Singles-Matches bekommt das Spotlight. Und das finde ich tatsächlich sehr gut und da freue ich mich drüber. Es kommt aber, und das muss man halt auch so ein bisschen sagen, auf die Teilnehmerliste an, weil man kann natürlich mit dem Match einiges verknüpfen. Wenn du jetzt da tatsächlich irgendwie nur Orange Cassidy und Kyle O'Reilly oder sonst wen reinwerfen würdest, ohne andere Sachen anzusprechen, ist es ja nicht. Aber da kommen wir noch im Verlauf dieser Show dazu. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt das Line-Up sein, das man jetzt auf den ersten Blick erwartet.
Und man darf auch nicht vergessen, bei diesem ganzen Match MJF, da geistern gerade viele Gerüchte rum, was Thema Verletzung angeht, ne? Und ich glaube, ein Singles-Match, wo der Fokus nur auf MJF und seinem Gegner ist, ist nochmal viel schwerer zu worken als ein Match, wo du dich auch mal 2-3 Minuten rausnehmen kannst nach einem Bump in Thumbtacks oder weiß ich nicht was. Oder es geht halt genau in die andere Richtung. Also es kann halt in beide Richtungen funktionieren.
Es könnte halt auch genauso sein, MJF sagt, ich habe euch gezahlt, ihr macht den Bums jetzt. Also das kann tatsächlich gut und gerne funktionieren.
Wäre logisch.
Und ich muss auch sagen, ich habe mir diese, also es gibt die Szene auf Twitter, wo man genau sieht, wie Rouge da auf MJFs Knie landet. Und ich sage euch, mein Knie, das wäre auf die vierfache Größe angeschwollen. Das war wirklich ganz, ganz, ganz widerlich. Und ich meine, jetzt hat er es sogar tatsächlich angesprochen, hat lustigerweise dann ein Eistonnen-Placement dazu gemacht, was ich wieder so typisch MJF fand. Aber sie verkaufen es gut, weil du auch auf der Meta-Ebene siehst, hey, er muss sich Team-Member kaufen, weil er kann ja vielleicht gar nicht so und weiß auch um seine Schwäche. Deswegen hat er sich vielleicht auch jetzt hier ihm nicht im Ring ausgesetzt, weil er weiß, der wäre ich ihm ausgeliefert und direkt andere Leute angeheuert. Das ist jetzt wieder so ein bisschen dieses Mitdenken bei AEW. Ne? Das ist was man vielleicht jetzt irgendwie nicht greifen mag, aber ganz ehrlich, die Ansetzung an sich finde ich nicht schlecht, vor allem, weil es genau denselben Vibe hat wie Double or Nothing letztes Jahr. Hey, Moxley war der Champ, den stelle ich ins Anarchy in the Arena-Match. Ich gebe Hangman und Ospreay den Main-Event und hier ist es ja, blöd gesagt, genau dasselbe. Ich mache dieses Six-on-Six-Steel-Cage-Match und gebe dann tatsächlich den anderen Tournament-Matches das große Spotlight. Und da muss ich sagen, da war ich letztes Jahr schon Fan von und bin ich auch hier Fan von. Was es noch mit Forbidden Door am Hut hat, das weiß ich auch nicht. Diskutieren wir die Woche dann im Hauptkampf.
Nee, das Forbidden Door-Konzept kannst du in die Tonne hauen. Ich habe das mal rangezogen, weil der MJF, der sucht ja jetzt nach Verbündeten und das passt ja einfach hier mit hin. Der sucht jetzt die Verbündeten und ja, er findet dann irgendwie die gesamte Don Callis Family, die steht in so einem Raum so aufgereiht und ich denke mir so, wenn der MJF da jetzt nicht gekommen wäre, was hättet ihr jetzt da gemacht? Was war da jetzt eure Mission, dass ihr da rumsteht? Aber ja, er fragt jetzt höflich erstmal nach und dann fragt er höflich einmal mit Millionen von Dollar nach, ob er sich mal 5 Leute ausleihen kann. Und Don Callis sagte, ja, naja, bei dem Geld, kann man machen, ich akzeptiere. Und MJF möchte eigentlich eine Woche Zeit nehmen, um drüber nachzudenken, wen er da so mitnimmt. Er hat ja 4 Auswahl, so ein Lance Archer oder Punky Weiss, schon große Kandidaten auf jeden Fall. Und ja, kommt Kevin Knight, der schummelt sich so ein bisschen nach vorne und sagt zu MJF, glaub mir, du willst mich dabei haben. Ich werde in deinem Team sein, das ist schon eine sinnvolle Sache. Aber wenn du mich mitnimmst, dann nur, wenn ich einen World-Title-Shot bekomme. Und MJF, der sagte so, ja, okay, ja, du bist ein cooler Typ, ich will dich schon eher dabei haben. Ich akzeptiere, aber er stellt unmissverständlich klar, hey, wenn du verlierst, dann bekommst du auch nie wieder eine Chance bei mir auf diesen World-Title. Es gibt den Handshake und ja, das Match sehen wir dann irgendwie auch bald. Die Don Callis Family geht noch Geld ausgeben und ja, das heißt, wir haben 5 Kandidaten aus der Don Callis Family. Aaron, Fantasy-Booking, 5 Namen brauchst du. Wen machst du da rein?
Ich. Also, pass auf. Du wirst ja ein paar Sachen verknüpfen miteinander. Ne? Wir haben jetzt Darby gesehen und wir haben Kevin Knight gesehen. Bedeutet, die sind in unterschiedlichen Teams. Davon gehe ich aus, weil du wirst Darby irgendwo im Käfig wieder runterspringen lassen. Ne? Dann hast du Briscoe und MJF. Das sind natürlich die großen Kontrahenten des Ganzen. Dann wirst du schätzungsweise, ja, die typischen Kandidaten jetzt reinschmeißen, Fletcher und Takeshita, die haben ja auch ein Problem miteinander. Takeshita hat jetzt seit neuestem einen Rucksack. Bedeutet, die wirst du dann da reinwerfen. Ja, es ist halt so, ne? Okada wirst du sicherlich reinwerfen. Da bin ich mir, also ich würde ihn auch lieber in einem Singles-Match da sehen, um irgendwas anderes. Aber du wirst Okada da reinwerfen, weil du willst ja dieses Triple Threat aufbauen, ne? Ich gehe auf der anderen Seite davon aus, dass ich Orange Cassidy und sicherlich auch Roderick Strong dann in irgendeiner Art und Weise sehen werde und sehen muss, ne, dann könntest du theoretisch noch Kyle O'Reilly reinlegen, dann hast du die ganze Conglomeration, ob wir jetzt da Big Tom sehen, da bin ich mir nicht sicher. Und eigentlich muss ich dann sagen, naja, dann gehört eigentlich auch noch ein Andrade da irgendwie mit rein. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich weiß nicht, wie viele Leute ich jetzt schon auferzählt habe, aber vielleicht auch ein Jake Doyle und Mark Davis oder irgendwie sowas noch, ne, könntest du jetzt auch irgendwie reinwerfen. Die würden da definitiv auch reinpassen und dann ist das Lineup gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also dann, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, vor allem, wenn man sich überlegt, naja, Blood & Guts letztes Jahr war literally auch die Conglomerations, hat auch gut funktioniert und war spaßig. Also ey, ich kauf's, ich find's gut und man erzählt halt in diesem Match hoffentlich auch einfach ein paar Geschichten weiter, die für die nächsten Monate dann, also wenn da jetzt Roppongi Vice und Lance Archer dann drinstehen, dann gebe ich mir halt auch den Kopfschuss. Aber es wird nicht passieren, das glaube ich nicht, weil Wir haben ja immer noch Forbidden Dawn. Wir müssen ja auch irgendwie noch New Japan-Talente und sonst was unterbringen. Sonst können wir den Laden ja gleich dicht machen. Deswegen, ich glaube schon, dass es auf sowas rausläuft. Vor allem, weil man will sich, glaube ich, das große Takeshita gegen Fletcher-Match auch nochmal aufsparen. Ich gehe schwer davon aus, dass man das später sieht und dann ist Triple Threat dann eben bei All-In.
Ja, das können wir so machen. Ich wollte noch einen Punkt hinzugeben. Was ich ganz spannend fand, die standen halt alle da und ein Okada, der sonst immer mit in der ersten Reihe stand, ohne Titel, jetzt in schwarz ganz hinten in der letzten Reihe. Ne? Und ein Kevin Knight und ein Andrade, die den Titel haben, relativ weit vorne. Also scheint dann dort Callis Family dann wirklich auch so ein Ding zu sein, dass die mit Titel eben irgendwie weiter vorne stehen. Ich weiß gar nicht, wo Mark Davis stand, aber da habe ich nicht drauf geachtet. Nehmt das einfach so mit, was ich gesehen habe.
Im Hintergrund, der ist so mit Cap und der lacht halt wirklich wie ein Honigkuchenpferd. Ehrlich, es ist so süß, Mark Davis. Ich glaube, so wie ich den wahrnehme, ist es halt wirklich der Grießkram im TV und glaube ich sonst echt ein süßer Typ, ganz ehrlich.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So. Springen wir weiter ins nächste Match oder wieder zu Collision oder so irgendwo was dazwischen. Andrade, der hat jetzt hier ein Match gegen Orange Cassidy. Orange Cassidy steht schon im Ring, wie gesagt, hat den Save vorhin gemacht und ja, Andrade kommt dazu und wir haben ein Match. Und Cassidy will seine Hände in die Tasche stecken, Andrade hält ihn davon ab. Buh. Andrade zieht dann die Hose aus. Yay. Und dann zieht auch Orange Cassidy eine Hose aus und hat darunter dieselbe Hose an. Das war wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Die Jeans über einer Jeans. Ich hab's geliebt. Das ist unser Comedy-Match heute.
Ja. Das ist unser Comedy-Match. Ja, das darf auch Wrestling. Das darf's, 100%. Aber es gibt noch einen weiteren Spot, wo ich wieder weggeschmissen habe, Niki, und den hast du mir heute auch schon geschickt. Und das Geilste ist, diese Fotos, ja, es geht wieder um Fotos bei anderen, die haben's auch auf Twitter geschafft. Hau raus.
Es ist ganz, ganz, ganz großartig. Es gibt das Match hier auch so ein bisschen drüber. Ist alles egal, weil es ist ein Comedy-Match, ist ein gutes Match. Orange Cassidy und Andrade geben sich ja auch wirklich. Es wirklich macht Spaß zu gucken. So, Andrade lässt sich jetzt wieder von Frauen ablenken, von einer Frau ablenken. Und ja, der bekommt dann aber, macht dann auch sein Foto und bla bla bla, und bekommt den Dive von Cassidy dann ab. Und auf einmal steht da, wo die Frau gerade stand, dann Leo Rush dann da mit einem Handy in der Hand, da wo die Frau stand. Und zwingt jetzt, oder ja, holt Orange Cassidy so ran und meinte, ja, komm her, lass uns ein Selfie machen. Und Orange Cassidy so, Digga, nein, ich mach kein Selfie mit dir, ich hab keinen Bock drauf. Und er geht dann aber so langsam hin und stellt sich hin, macht das, und Leo Rush grinst einfach die Kamera. Ich brauche mehr Leo Rush in meinem Leben, wirklich. Er macht ein Selfie mit Orange Cassidy, das ist ganz großartig. Versucht mit Andrade auch noch, Andrade geht aber nicht hin. Mit Andrade muss er dann ein bisschen aus weiterer Entfernung machen. Das fand ich schade. Aaron, wir beide hätten ein Selfie mit Leo Rush gemacht.
Wir hätten ein Selfie gemacht. Es gibt übrigens noch einen viel geileren Clip, den müsst ihr euch auf Twitter anschauen. Ich glaube, der ist auf dem Ring of Honor Channel, da geht es irgendwie um einen AEW Production Truck und irgendwie suchen da einen Mitarbeiter und die suchen hinten im Truck irgendwas. Und dann fragt halt einer so, hey, was macht denn der Regenschirm da? Und da dreht sich der Regenschirm raus. The rain! The rain! Und wirklich, und dann so, hier drin regnet's nicht. Und dann nehmen die beiden Reis auf. Es ist wirklich, es ist Comedy. Es bekommt mich jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Und ich muss lachen, weil das ist jetzt genau der Punkt. Der kippt die Show für mich ins Positive. Weil ich einfach dann mir gedacht habe, okay, hey, das kannst du machen, das frischt es auf, das ist schöne Auflockerung, das brauche ich auch. Das brauche ich, das ist fein und ich mache sogar einen Punkt hier. Ganz ehrlich, Cassidy gegen Andrade hätte auch der Opener sein können. Es wäre wahrscheinlich alles besser gewesen, als das, was man so bekommen hätte, weil es einfach ein bisschen, klar ist es quatschig. Klar ist Orange Cassidy und Andrade mit den ganzen Gimmick. Ne, am Anfang versucht ja auch Cassidy da, dass Andrade die Hände in die Hosentasche nimmt, der ist dann sauer und zieht dann die Hose aus, wo er dann keine Hosentaschen mehr hat. Ach, herrlich, kannst du mitnehmen. Passt, ist auch ein Collision-Match, aber kannst du hier so genau bringen nach all dem von davor?
Ja, ist jetzt auch nicht so relevant. Andrade gewinnt das Match natürlich. Das war das Spaß-Comedy-Match dieser Ausgabe. Der hat da noch was zu sagen, sagt er. Ohio, ich habe eine Frage. How you know? Und ich denke mir, nein, komm, es tut mir leid, aber lass den Scheiß einfach sein. Wirklich, es braucht kein Mensch. So. Jetzt kippt die Show, du hast es schon gesagt. Wir gehen jetzt in den positiveren Bereich und ich kann sagen, jetzt kommt eigentlich nichts Negatives mehr. Jetzt können wir eigentlich wirklich uns zurücklegen und sagen, das war wirklich gut, was jetzt hier alles kam. Wir sehen erst einen Will Ospreay-Videoschnipsel nach der letzten Dynamite. Und dann sagt er uns noch mal, ey, ich bin im Finale, auch wenn sich meine Brust anfühlt, als ob ein Truck dagegen gebrettert ist. Mark Davis, der ist dann doch noch ein bisschen krasser als damals, als in dem Match damals. Aber nichts wird mich stoppen. Nichts wird mich stoppen. Nichts wird mich stoppen, dieses Turnier zu gewinnen. Nichts wird mich stoppen, in dieses Wembley zu fahren und diesen verdammten World Title zu gewinnen. Und so blöd es ist zuzugeben, ich schulde den Death Riders was. Und auf einmal rennt seine Frau, Verlobte,
Alex noch Winter. Verlobte. Sie noch heiraten verlobte. Dieses Wochenende. Also schon mal Congrats vom ganzen Spotify-Team schon mal vorneweg, ne?
Congrats. die rennt ihm jedenfalls in die Arme, weinend. Ja, hat er im Match leider irgendwie verloren gegen Mercedes Moné und er muss sie dann trösten und schlägt die Kamera weg. Osprey ist heute nicht der Fokus.
Nee,
Fokus ist nachher auf einem anderen Match.
Aber er hat eine wichtige Sache gesagt. Eine wichtige Sache. Und das ist nochmal ein schöner Callback zum letzten Jahr. Das ist, wo er sagt, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. 100%. Das ist halt dieser Callback zum Owen vom letzten Jahr, wo er dann sagt, hey, Niederlagen und dass man quasi wieder von Null anfängt und gerade hier an der größtmöglichen Möglichkeit dann scheitert. Ja, ist ja auch für Alex Windsor als Britin die Möglichkeit, im Wembley anzutreten gewesen. Hier dann natürlich von Mercedes vorgeführt zu werden. Ey, es passt und es zeigt auch nochmal die Menschlichkeit und auch das, dass dieser Osprey-Arc darauf basiert, ich habe schon Niederlagen hinter mir, die Death Riders haben mir das jetzt ermöglicht. Ey, fein, es ist in Ordnung. Ist mal eine Woche Abwechslung, vor allem wenn es jetzt gerade die Hochzeitswoche ist.
Genau, denke ich auch, ist eine gute Sache. Das mit der Hochzeitswoche, das macht dann sogar noch einmal mehr Sinn. Ich glaube, das ist nicht ganz umsonst gewesen. Ich glaube, nächste Woche könnte die Alex Windsor vielleicht zumindest in eine Promo in irgendeiner Form vielleicht noch eine Rolle spielen, was dann Osprey zum Platzen bringt. Da sprechen wir aber nachher mal drüber, wer mit ihm denn diese Promo nächste Woche irgendwie halten wird oder Contract Signing oder was auch immer. Thekla ist jetzt irgendwie da. Es wird nochmal gezeigt, wie sie bei Stardom eskaliert ist. Ne? Haben wir letzte Woche eigentlich schon angesprochen. Und ja, dann gehen wir in ein Owen Hart Cup Viertelfinale der Frauen. Sky Blue gegen Maya World. Und wer sich jetzt fragt, Maya World, Maron, die ist jetzt drin, weil die Dame, die da vorher drin war, hat sich verletzt, die Zoe.
Ja, sorry. Ich habe es euch ja bei Collision schon geteasert. Das ist dann 2 Tage später oder 3 Tage später ist es dann publik geworden. Zoe hat selber keine Ahnung gehabt, ob sie von den US-Ärzten gecleared wurde. Die offizielle Meldung ist, in Japan wurde sie gecleared. Das wage ich sehr zu bezweifeln, dass sie das wurde. Aber sie ist mal da rüber geflogen und hat gesagt, naja, schauen wir mal, ob ich darf. Ihr Nacken ist eben nicht im besten Zustand. Das hat man davor schon gewusst. Tony Khan hat sie bewusst in dieses Turnier mit aufgenommen, genauso wie eine Persephone. Die ist jetzt auch ausgeschieden. Und jetzt, ja, kann halt eine Sari hier nicht teilnehmen, was ein bisschen schade ist an all dem, aber was es bestimmt nicht ausschließt, dass sie in Zukunft dafür wresteln sollte, ist natürlich trotzdem blöd, wenn du irgendwie gemeinsam mit ihrer Partnerin, die sie eigentlich als Ersatz mitgenommen hatte, dafür zu wresteln, irgendwie 13 Stunden fliegst, nur dass dann Maya World das Ganze macht, aber Maya World ist absolut an der richtigen Stelle dort. Die Frau, ne, könnt ihr euch noch erinnern, Anfang Collision dieses Jahres haben wir gesagt, hey, sie und Hiern, die sind da eigentlich als Jobber aufgetreten, haben den Job gemacht, sind dann gesigned worden und die ist halt wirklich blutjung und sie ist wirklich verdammt gut. Und sie hat bei Ring of Honor jetzt das auch mehrfach gezeigt, gerade in diesem Survival of the Fittest. Ey, die Frau hat's drauf, fördert dieses Talent und sie steht 100% zurecht in diesem Turnier und gehen wir mal rein, Niki, gehen wir mal rein in dieses Quarterfinal, weil die Erwartungen, ich glaube von uns allen bei der Ansetzung, die waren am Boden.
Die waren sehr weit unten, zumal Sky Blue jetzt auch nicht dafür bekannt ist, jetzt die 5-Sterne-Klassiker irgendwie vom Himmel zu wesseln. Aber gucken wir einfach mal, was hier passiert. Vor dem Match wird uns nochmal erzählt, dass Maya die Woche ihren kleinen Bruder verloren hat und hier trotzdem antritt. Eine traurige Nachricht hier eben zum Start, aber im wrestlerischen Kontext elevated sie das natürlich auch ein Stück weit. Und sie macht dann auch ein-, zweimal die Geste in den Himmel. Das hat mich dann auch ein bisschen gekriegt. Auch hier der erste Oho-Moment war dann so ein Neckbreaker auf die Ramp, der uns dann in die Werbung schickt. In der Werbung dominiert Sky Blue dann wirklich stiff. Also da muss ich wirklich sagen, diese Frau, die haut dann auch wirklich zu. Die Crowd ist hier insgesamt heute, bis auf den Main Event, eine Shitshow. Die existiert gefühlt nicht. Also ich weiß nicht, was da los war, weil die beiden hier wirklich ein sehr, sehr gutes Match auf die Matte zaubern, wo man auch mal wieder sieht, hey, lass die Frauen catchen. Lass sie einfach catchen und dann wird das auch irgendwie was. Die Chemie der beiden im Match gefiel mir auch richtig gut. Ne? Wenn man dann irgendein doch mal einen Move hatte, der irgendwie nicht sitzt, das wird super schnell antizipiert und jemand, der dann einfach nur das Match nebenbei guckt, dem würde das nicht mal auffallen, dass der Move jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Ne? Also das war wirklich, wirklich gut gemacht. Eine Liger-Bomb von Sky Blue bringt dann noch nicht das Finish. Der Knee-Strike soll hinterher, aber der wird abgefangen in einen Suplex. Der Knee-Strike von Maya kommt dann hinterher, aber auch das reicht nicht für 3. Der German Suplex von Maya wird genoseld und der Knee-Strike, der geht dann irgendwie ins Ziel. Beide liegen dann auf dem Boden, aber die Crowd möchte nicht kommen. Das ist eigentlich nur der Spot, wo beide dann liegen und die Leute dann, ja, komm hoch. Nein, die waren leise und ich habe es nicht verstanden, weil wenn Aaron und ich in dieser Crowd gesessen hätten, wir hätten für dieses Match definitiv gechantet. Irgendwann gibt es dann den Einroller von Maya World, die überspringt Sky Blue dann, landet in der Brücke. 1, 2 und 3. Sky Blue verliert dieses Match. Und damit, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich mir dachte, okay, du gehst dann schon mit dem sichereren Pick, was das Name-Value angeht, Maya World hier in die nächste Runde gegen Athena.
Ja, ich finde aber, dass dieser Upset super passt, wenn man ihn als das bezeichnen will, weil Maya World war die letzte, die im Survival of the Fittest ausgeschieden ist und deswegen eigentlich eine History mit Athena hatte. Sie war dann auch in Unterzahl, ne, gegen Billy Starks und so weiter. Also es ist eine Geschichte, die kannst du erzählen, um sich zukünftig vielleicht da auch nochmal einen Shot zu sichern. Plus, du elevatest dein eigenes Talent, aber zwei Sachen oder drei Sachen. Erstmal Riesenlob an Sky Blue. Was haben wir diese Frau verteufelt? Und jetzt muss man wirklich sagen, die ist über die letzten Monate, wir haben es bei Collision schon angesprochen, da haben Yannick und ich ja auch immer gesagt, hey, irgendwie ist vielleicht Julia Hart der Anker an ihrem Fuß, weil sie macht sich wirklich gut und sie hat sich hier wirklich gut gemacht und das hat alles gesessen. Auch dieses, dass sie stiffer workt, dass sie dann nicht mehr Sachen macht, wo sie sich nicht wohlfühlt, sondern ist es halt einfach auch viel striking. Dann ist es halt so dieser, ich will nicht sagen, diese Basic-Sachen, aber vielleicht hat ihr auch die Partnerschaft mit Thekla da ganz gut getan, die ihr gesagt hat, hey, konzentrier dich darauf. Sei halt einfach diese, ja, Rücksichtslose, die du auch quasi neben mir gut darstellen kannst. Ich finde, das war wirklich hervorragend. Das ist eins, wenn nicht das beste Singles-Match, das ich bei ihr bei AEW in langer Zeit auf jeden Fall gesehen habe. Könnte mich jetzt gerade an kein besseres erinnern. Aber eben auch nochmal fetten Respekt an Maya World, hier hinzukommen, so zu performen, zu gewinnen, alle überzeugt zu haben und dann ins Quarterfinal gegen Athena zu gehen. Mad Respekt. Nur eine Sache, Niki. Also ich habe während dem Match tatsächlich schon mal einen This is Awesome Chant gehört. Den habe ich schon auch mal gehört. Also,
von drei, vier Leuten. Also,
ja, das sind dann halt wir gewesen.
Ja, genau. Wir haben uns schnell hinteleportiert, wir haben da geschrien. Nee, aber also die Crowd insgesamt heute war wirklich schlimm und das hat dieses Match nicht verdient gehabt, weil vielleicht ist die Crowd auch schon konditioniert darauf, dass eben als vorletztes Match ein Frauenmatch kommt und das halt im Normalfall nicht so abreißt. Muss man ja auch sagen. Du konditionierst ja deine Zuschauerschaft auch irgendwie. Ich will auch nicht sagen, dass ich anders war. Ich bin auch in das Match reingegangen, dachte mir, ja, komm, mach mal. Wir catchen halt ein bisschen. Ich gucke jetzt zu und das wird spaßig. Und das war dann wirklich, wirklich, wirklich gut. Also absolute Schauempfehlung. Guckt euch das definitiv an und die Kurve steigt auf jeden Fall weiter an in dieser Dynamite Sky Blue. Also nicht weiter, Maya World weiter gegen Athena, dann weiß ich gar nicht wann, ob das dann nächste Woche direkt
stattfindet. Wahrscheinlich nächste Woche direkt. Du willst ja irgendwann dann das Finale stehen haben. Ne? Du hast bei Dynamite auf jeden Fall dann Mercedes gegen Hazuki. Mhm. Bedeutet, du wirst dieselbe Woche auch Athena gegen Maya bringen. Ist ja nicht mehr so lang, da bist du Forbidden Door.
Nee, ist nicht mehr lange hin. Darum ist auch wichtig, dass wir jetzt auch mal langsam Matches ansetzen, würde ich sagen. Zack Sabre Jr. meldet sich zu Wort und er sagt, ey, AEW, Forbidden Door, ich bin wieder da, ich will den Besten haben, ich will Kenny Omega und dann haben wir das Match. Ich will wirklich genau dieselbe Geschwindigkeit, war diese Ankündigung. Er kommt rein, also er kommt nicht rein, das ist ein Videopaket einfach nur. Und er sagt, ich will den Besten, dann kommt ein Kenny Omega-Einspieler und wir haben das Match.
Es ist nicht mehr, nee, es ist nicht mehr. Der Punkt ist aber, muss ich Ihnen eine Sache sagen, bei Forbidden Door hat es früher auch nicht so viel mehr gebraucht. Ne? Jetzt gerade vor Dominion, man will das halt ankündigen, man will ja wahrscheinlich einfach auch Tickets verkaufen, davon gehe ich jetzt aus. Es ist, also ich will Zack nicht den Vorwurf machen, sondern es ist halt immer dieses, Kenny ist halt einfach nicht da. Er ist die ganze Zeit nicht da, es wird halt für Pay-Per-Views angekündigt, ich weiß nicht mal, ob er jetzt irgendwie groß vorher da ist. Doch, warte, er wrestelt morgen bei Collision. Wundervoll, ne? Das ist auch sowas, wo wir wieder sagen, wir haben durchgemixt. Aber ich möchte eine Sache sagen, ich bin nicht der größte Zack Sabre Jr. Fan an sich. Aber ich glaube, dieses Match könnte, und das hat Zack auch als IWGP Champion in den Main Events bewiesen, eine Art und Weise sein, mit der Kenny Omega zum jetzigen Stand seiner Karriere besser zurechtkommt. Ne? Wo er diese Highspots besser anbringen kann. Bei Zack ist es ja auch so, der fängt methodisch an und dann schallert er sich auch mit Kicks, Tritten, mit sonst was, die Seele außen bleibt, dann kommt auch mal irgendwie ein Zack Driver, dann kommen ja dann auch die großen Würfe, ne? Ich glaube, das könnte zu Kenny aktuell ganz gut passen, dass wir eben nicht das Gefühl haben, zum Beispiel wie bei diesem MJF-Kenny-Match, wo wir gesagt haben, ja, irgendwie, es fehlt was, die Spritzigkeit ist nicht da. Das, glaube ich, könnte sehr, sehr gut werden. Man muss halt Fan von diesem Stil sein. Aber wie gesagt, Zack hat mich auch schon des Öfteren eines Besseren belehrt. Ihr werdet jetzt nicht Zack Sabre Jr. gegen Nigel McGuinness vom letzten Jahr zu sehen bekommen, wo es dann 15 Minuten lang Wrist Control heißt. Das werdet ihr nicht sehen, das ist es nicht. Ne, das kann, also ich glaube, das kann auch Kenny tatsächlich so gar nicht mit. Also er kann es, wir haben es gerade gesehen, aber es ist auch nicht mehr 2012, Niki.
Ich wollte gerade sagen, wir haben im Banger Club gesehen, Kenny Omega kann auch irgendwie Körperteile worken. Nee, aber ich wollte nochmal auf den Punkt hinaus, weil du gesagt hast, hey, Forbidden Door hat sonst so eine Ankündigung auch nicht größer gehabt oder so, da wurde das dann auch einfach hingesetzt. Ja, da waren aber auch noch Stars bei New Japan. Das muss man sagen. Also da wusstest du dann, wenn ein Osprey auf die Karte gepackt wird, dann wusstest du, was da kommt.
Damit weißt du aber auch, wen Tony Khan bei New Japan als Star empfindet und dass Zack Sabre Jr. wahrscheinlich der Einzige war, den er Geld
hat. Du hast ja auch keine andere. Also wen hast du denn noch? Du hast einen Yota Tsuji und du hast einen Zack Sabre Jr. Den Rest kennen die Leute doch. Callum Newman jetzt noch durch die Geschichte.
Nimm mir nicht den Hauptkampfteil wieder weg, Niki. Da muss ich doch auch noch abreden. Nein, natürlich ist es genauso. Du hast halt, die Stars fehlen, deswegen kommen ja auch nur noch so ein paar mit rüber. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch CMLL mit Mystico und so weiter ausgeweitet. Dann mit Stardom, wo ich auch immer noch gespannt bin, wie wir dann da gegen Tekla bringen. We don't know yet. Aber ja, es bleibt halt einfach spannend. Du hast die ganzen Leute halt innerhalb deiner Reihen. Und bis nach Dominion, was jetzt diesen Sonntag stattfindet, wird nichts passieren. Also ich gehe schwer davon aus, dass dann Leute zu Dynamite rüberfliegen und dann da vor Ort sind, nenne ich es jetzt mal. Definitiv eine Sache. Aber ich finde es in Ordnung. Du, für Kenny und Zack, die haben irgendwie zuletzt, glaube ich, im G1 2018 oder so gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Ey, kannst du machen. Kannst du machen.
Natürlich, von 2018 erinnert sie sich an irgendein random Match. Ist okay, Aaron. Das Lexikon ist wieder aufgeschlagen hier. So, wir hüpfen jetzt in ein nächstes Match, was uns auch in Erinnerung bleiben wird. Swerve Strickland, Brody King, unser Main Event. Das ist die Final im Owen Hart Cup. Wer geht gegen Ospreay? Wir wissen alle, wer gegen Ospreay geht, aber die Frage war trotzdem im Match, wer macht's denn hier? Zu Beginn wird natürlich und zu Recht die Deutsche Bahn erstmal ein bisschen gehatet vom Publikum. Und beide fackeln auch nicht lange. Sie gehen direkt aus dem Ring neben der Ramp, dann die Cannonball von Brody King. Eine zweite soll dann an der Absperrung stehenden Swerve kommen, aber Nana stellt sich dazwischen. Stattdessen wird Brody auf einen Stuhl verfrachtet und Swerve springt heran mit dem Swerve Stomp. Das schickt uns dann auch in die Werbung, war dann auch so ein erster Move, wo du dachtest, oh okay, wir haben hier ein anderes Level. Das hebt sich jetzt nochmal ab zu den anderen Matches, die du bisher hattest. Das ist wirklich ein brachiales Match gewesen. Und so einen brachialen Chop, den bringt dann Brody auch durch. Eine Senton von Brody, die unterbricht dann die Heatphase von Swerve. Der Superplex soll dann irgendwie kommen, aber wieder ist Nana hier der Faktor. Der hält Swerve fest. Der kann deswegen jetzt eine Powerbomb versuchen. Brody reißt dabei, während er dann so weggeholt wird aus der Ecke, reißt er das Turnbuckle-Pad ab und wird dann einmal ordentlich reingetreten. Es folgt eine Art, war schon Leg-Sweep-like vom zweiten Seil, der funktioniert so semi. Swerve springt dann heran mit einem House-Call, tritt daneben. Dachte ich mir so, okay. Kommentatoren covern es mit, Brody hat sich geduckt. Okay, nehmen wir mal. Ja, er hat sich geduckt. Swerve Storm geht dann auch durch, aber nur bis zum Kickout. Und der Housecall geht dann in einer wilden No-Selling-Phase auch durch, aber Brody bekommt es hin, noch eine brachiale Lariat ins Ziel zu bringen. Wenn ich brachial sage, dann meine ich brachial. Wenn dieser Typ eine Lariat zieht, die ballert und dann liegt der, egal wer da steht. Und Brody möchte jetzt seinen Sleeper ansetzen, aber Swerve ist clever genug, Brody ins exposed Turnbuckle zu schubsen und dann auch aktiv mit dem Kopf dann dort reinzuhauen. Brody blutet dann jetzt auch ordentlich. Der Housecall kommt, connected, aber Brody steht. Krasser Typ. Swerve kann es nicht glauben. Klettert aus Top Rope, zieht noch einen Housecall und dann dachte ich mir, okay, das war's. 1, 2, Kickout. Also auch hier in der nächsten Phase des Matches. Sie haben einen Gang hochgeschalten. Wir gehen in die heiße Near-Fall-Phase. Jetzt will Swerve den Vertebraker anbringen, aber Brody kontert mit einem Death Valley Driver in die Ringecke, der auch ganz eklig aussah. Die Cannonball kommt dann hinterher. Piledriver 1-2. Kickout von Swerve auch an dieser Stelle. Sehr, sehr starkes Match bis hierhin. Und jetzt kommt die Crowd auch mal ein bisschen rein. Jetzt hat die Crowd auf einmal richtig Bock. Der Ansatz zur Gonzo-Bomb wird dann gekontert. Brody geschubst in die Ringglocke, die Nana nämlich irgendwie dann geholt hat. Vertebraker 1-2-3. Swerve Strickland, Will Ospreay. Das ist unser Finale im Owen Hart Cup.
Das ist ein starker Main Event gewesen für eine Dynamite, die wirklich absolut beschissen angefangen hat. Ich finde sogar dieses Match besser als ihr Revolution Match. Das hat mich mehr mitgenommen. Ich finde, man hat auch hier nochmal stärker Swerve jetzt als den Heel geworkt, der auch von Nana die Unterstützung braucht. Man hat Brody trotzdem wie diesen Giganten dastehen lassen, der sich auch nicht von allem einschüchtern lässt. Also dieses Match hat auch sehr viel positive Dinge für Brody King getan. Die ist das, was jetzt man nicht immer bei sämtlichen Niederlagen über Menschen erzählen kann. Ich finde die Stiffness in dem Match gut. Ja, du hast den ein, zwei Fuck-Ups, gab's natürlich, da hast du drüber gesprochen. Ich finde aber trotzdem, sie haben es vernünftig gecovert. Ne? Gerade auch, weil man Brody King so darstellt, wie man ihn darstellt, prallen ja auch Dinge an ihm ab. Also wenn du da Benefit of a Doubt hergeben willst, ey, dann passt das für mich. Nichtsdestotrotz, es war halt tatsächlich das große, absehbare Turnierergebnis, das wir alle erwartet haben, was ich von Beginn bis jetzt genauso durchgecallt habe. Aber wir haben es die letzten Wochen gesagt, das Offensichtliche ist in dem Fall ja gar nicht das Schlechte, weil Nun haben wir die große Paarung. Nun haben wir das Rematch von Forbidden Door 24 und von Summer Block Best Buster letztes Jahr. Das große dritte Aufeinandertreffen zwischen Swerve Strickland und Will Ospreay. Und so wie Swerve da gerade unterwegs ist, wie er worked, wird es da keine Freunde in diesem Match geben. Wird es da keine Gnade geben. Wird Will Ospreay beweisen müssen, dass er der eiskalte Killer ist und dass auch er über Leichen geht und keine Freunde sieht. Ne, wie sagt man dann so schön? Good friends, better enemies oder irgendwie so? Ey, ich hab Bock auf das Match.
Das Match, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Nana wird ein Faktor, glaube ich. Ich glaube, 100%. Nana wird ein Faktor. Das hast du hier in dem Match so oft gespielt, dass Nana irgendwelche kleinen Sachen hat. Also da muss Ospreay aufpassen. Vielleicht, ey, vielleicht hat auch Hilfe von den Death Riders dann irgendwie, ne? Vielleicht steht dann auch ein Danny Garcia dann auch einfach mit rum und kümmert sich um Nana oder so. Ich weiß es nicht, aber dieses Match, ja, du hast gesagt, das ganze Turnier, wahnsinnig vorhersehbar. Ich fand den Moment am Ende, wirklich eine Sekunde bevor sie weggeschaltet haben, dann in den Endscreen, hat Swerve nochmal gesagt, hey Will. Einfach so in die Kamera, einfach hey Will. Und das war, egal was, das war, ich fand den super coolen Moment, weil die beiden, korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber die haben doch seit All In gar nicht mal so viel miteinander zu tun gehabt. So,
Swerve war
mit dem Hangman immer so ein bisschen unterwegs und so, aber haben sich nie wieder gekreuzt so richtig. Jetzt ist der eine Moment,
den Butterfly-Effekt geben. Nick, ich wollte dich nicht unterbrechen, dann musste man den Butterfly-Effekt geben. Hätten die bei All In dieses Tag-Team-Match nicht gewonnen, dann dürften die jetzt gar nicht hier im Owen-Finale stehen, weil dann dürften sie über ein Jahr nicht um den Titel antreten. Also das sind lauter so Punkte. Ne? Und was du von letztem Jahr, die zwei, die gescheitert sind, die nicht ihre Chance bekommen haben, die deswegen gesagt haben, okay, wir, kleiner Bruder, großer Bruder, ne? Swerve, der große Will, der Kleine, die eine Mega-History zusammen haben, die ja auch bei Forbidden Door schon, wo dann Swerve ihn am Ende ja wirklich, dann, also das ist immer noch ein Bild für Götter, der Ospreay dann auffängt, der so gegen ihn lehnt, ne? Weil Ospreay nicht mehr kann und dann halt einfach auch sagt, okay, jetzt nehme ich dir den einen Namen, nehme ich dir den anderen Namen, Housecall und tschüss, Servus, Ende. Das ist schon, wobei ich glaube, es war nicht der House Call, ich glaube, es war der J-Mail Driver. Egal. Auf jeden Fall ist es am Ende eine Story, die man lange spielt, die nur auf eine Art und Weise enden kann. Das ist mit einem Ospreay-Sieg meiner Ansicht nach. Hey, ich habe auch schon Komischeres gesehen und am Ende hat vielleicht dann Swerve das Ding auch gemacht, weil wir wissen es nicht, was am Ende die Story ist. Aber ich denke nicht, dass man sich Ospreay nochmal entgehen lassen wird im Wembley Main Event. Aber die große Frage bleibt, Niki, und damit möchte ich dann trotzdem das mal zumindest anstoßen. Was macht man sonst mit Swerve? Das ist eine große Frage. Da haben wir jetzt auch vor der Episode schon irgendwie drüber diskutiert. Wir beantworten es jetzt nicht. Unsere Takes bekommt ihr irgendwann anders. Ihr könnt es aber uns mal gerne in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr denn, macht ein Swerve Strickland, wenn er das Ding nicht gewinnt bei All In? Welche Matches hätte denn er noch so zu bestreiten? Weil letztes Jahr, gut, da war einiges at stake. Dieses Jahr, tja, weiß ich auch nicht. Und ich weiß ganz genau, auch bei einem Swerve ist irgendwo ein Ego da. Der will auch seinen Platz auf dieser Card haben, wie viele andere.
Und er braucht ein großes Match. Du willst ihn als Main Event weiter positionieren. Ne? Also da ist einiges noch vor. So, Aaron, wir haben noch einen Tony. Wir haben noch einen Tony der Woche. Und ich will ihn dir eigentlich gar nicht wegnehmen. Aber ich muss... Oh, warte, ich gehe von der anderen Seite ran und dann kannst du vielleicht den von der Seite ranschieben. Ich nehme... Der Tony der Woche ist für mich diese Woche Tony Khan, der Jericho geresigned hat. Der sich wirklich gedacht hat, hey, Jericho in 2026, den Typ, den brauche ich in meiner Company. Das ist mein Tony der Woche.
Ich mach's ganz einfach. Ich vergebe diese Woche keinen Tony der Woche, sondern den Tommy der Woche. Das war's.
Oh mein Gott. Crazy. Ja, nee, easy. Wir haben ganz Fazit brauchen wir eigentlich auch gar nicht groß ziehen. Wir haben gesagt, okay, die Show hat wahnsinnig schlecht angefangen. Sie ist wahnsinnig gut zu Ende gegangen, beziehungsweise hat sich wirklich gesteigert. Solltest du ja eigentlich so ein bisschen vorne was Gutes und hinten was Gutes haben, so, ne? Ist ja eigentlich so ein bisschen der beste Weg. Hat hier nicht so ganz funktioniert. Zum Ende hin gehe ich hier aber raus und denke mir, hey, Alles ab Leo Rush war dann wirklich, wirklich gut, hat Spaß gemacht und hat Entwicklungen vorangetrieben, vor allem Match-wise, die uns jetzt eben in den nächsten Wochen sagen, ich weiß gar nicht, ob nächste Woche, ist das ein Contract-Signing, treffen die nur aufeinander, promotechnisch, was machen wir nächste Woche eigentlich mit den beiden?
Naja, vielleicht erzählt Swerve, dass er auch in sein Haus irgendwann einbricht. Also ganz ehrlich, ich bin mir 100% sicher, dass die dieses Double-Taping jetzt angesetzt haben auf Mittwoch, Donnerstag, damit die ganze Sippe von AEW rüber nach London, nach Essex düsen kann, damit sie auf dieser Hochzeit sind. Du wirst dieses Wochenende wieder irgendwelche Pics von dieser Hochzeit sehen, von all denen. Und wenn sie dann total bekloppt sind, ganz ehrlich, dann drehen die am Ende noch jetzt fantasiere ich komplett, dann drehen die am Ende noch irgendein Video von Swerve, wo er dann sagt, schau, ich bin in deinem Haus wieder. Also, ganz ehrlich, die haben schon wildere Sachen gemacht. Die haben schon, weil Swerve wird garantiert auf dieser Hochzeit da sein. 100%, wie viele andere auch. Ganz ehrlich, trotzdem, ey, jetzt schauen wir noch, was bei Collision passiert. Dann kann ich auch sagen, ich kann vielleicht irgendwie positiver rausgehen, weil dann war das halt ein fetter Summer-Blockbuster, ne? Und nicht wie, war es letztes Jahr eine 4-Stunden-Show? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Es ist mir lieber, sie machen es so.
Das war letztes Jahr, ich habe mich auch böse erinnert, das sind 4 Stunden gewesen. Das brauchst du nicht. Mach Collision, trenn das irgendwie und das ist in Ordnung. Ja, und Aaron, wir beide hüpfen jetzt zur Hochzeit von Will Ospreay rüber und sieht man auf den Bildern dann sicherlich auch irgendwie. Nee, aber diese Review ist dann vorbei. Eure Kommentare wollen wir lesen und dann sehen wir uns spätestens, wir sehen dich bei Collision, wie gesagt, Banger Club auschecken und dann sehen wir uns spätestens bei der nächsten Dynamite. Ist ja dann nur noch 2 Wochen. Sind 2 Wochen, glaube ich, nur noch bis Forbidden Door. Dauert gar nicht mehr lange. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Aaron, möchtest du noch was sagen? Sonst winke einfach schön.
Lass es euch gut gehen. Macht es gut. Tschüssi.